Da muss die Aktie doch sofort 40% zugelegt haben.
Deswegen bin ich auch kein Politiker geworden.
Ihr schneidet dann von den Rosen die Köpfe ab und düngt damit das Unkraut.
Pack alle deine Eier in einen Korb und pass verdammt gut auf den auf.
Welchu klingt so verstaubt, klingt so ein bisschen nach Resterampe.
Verräter.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute habe ich für dich Warren Buffett. Naja, nicht höchstpersönlich, aber vertreten durch einen Mann, der den größten Investor unserer Zeit über Jahrzehnte studiert hat und selbst große Vermögen nach seinen Grundsätzen des Value Investing verwaltet. Was das konkret bedeutet, warum und wie sein Anlagestil sich im Laufe der Jahre gewandelt hat und was er über Berkshire Hathaway ohne Warren Buffett denkt, das und mehr jetzt im Gespräch mit Frank Fischer, CEO und Chief Investment Officer der Frankfurter Investment Boutique Shareholder Value Management. Hallo Frank, willkommen in Berlin.
Vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr auf unseren Dialog, Christian.
Tja, ich mich auch. Insbesondere ne, Buffett, der hat uns ja beide geprägt. Sieht man ja auch hier ne, an meiner Studio-Deko. Er ist sehr präsent, Charlie Munger auch. Aber Buffett, wenn man die Cola-Dose dazu nimmt, führt dann doch 3-2. Und jetzt erleben wir ja das Ende einer 65-jährigen Ära. Ne? Zum Jahresende gibt Buffett den Chefsessel bei Berkshire Hathaway auf. Das Orakel von Omaha geht in Rente. Also er sagt ja, I'm going quiet. Ja, obwohl er ja auch erst 95 ist. Sein Maßstab war ja eigentlich die großartige Rose Blumkin, ja, Gründerin des Nebraska Furniture Mart, der ja ebenfalls zu Berkshire Hathaway gehört, schon seit den 80er Jahren. Und die hat bis 103 gearbeitet. Also insofern ist er quasi Frührentner. Aber Scherz beiseite, Frank. Was hat dieser angekündigte Rückzug bei dir als Buffett-Fan ausgelöst?
Ich war dieses Jahr in Omaha. Ich habe es live erlebt. Es war schon ein hochemotionaler Moment, muss ich sagen. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Im Nachhinein, mein Kollege im Vorstand bei uns, der ist durch einen Verkauf einer Firma sehr nah an Berkshire Hathaway rangerückt. Und wir haben einfach mitbekommen, dass durchaus Dialoge von Aufsichtsrat auf ihn, sind sie zugegangen und gesagt, du gehst doch jetzt als Held weg. Meinst du nicht, ist die richtige Zeit? Und ja, er hat sich's überlegt und jetzt hat er es tatsächlich schon umgesetzt. Und das war für mich schon ein kleiner Schock, weil ich habe gedacht, da können wir jetzt noch ein paar Jahre hinfahren und können das weiter genießen. Das ist jetzt vorbei. Und wir hatten in der Community, wir fahren ja als ungefähr 60, 70 Leute, fahren wir eben einmal Ende April, Anfang Mai immer dorthin und tagen dann im Vorfeld und besuchen auch auf dem Weg dahin US-Firmen. Und dann haben wir die Chance, eben nochmal diese große Party zu erleben. Und das Wertvolle ist jetzt nicht diese Party allein, weil es wirklich wie ein Volksfest, da sind ja über 40.000 Menschen dort.
Das Woodstock des Kapitalismus,
das
sagt man
ja.
Das
ist auch so, ja. Es ist wirklich irre. Das ist ein Netzwerk, was man sich dort aufbaut und so tolle Ideen und so interessante Menschen, die man dort kennenlernt. Selbst meine Tochter, die eher so ein bisschen, ja, so skeptisch, das böse Kapital, kriegt man ja auch in der Schule immer beigebracht. Nachdem mein Sohn mit mir dabei war, hat er gesagt, du musst da einfach mal hin, dir das anschauen. Da hat sie es auch gemacht und hat sich getraut, hat mich sehr gefreut, weil ich hatte eine super Zeit mit ihr. Und sie hat ihr Bild über diese Menschen komplett geändert, was mich sehr gefreut hat, weil sie gemerkt hat, wie engagiert und wie wertvoll das ist, eben in so einem auch, das ist ja das Tolle an Warren und Charlie, das ist ja auch philosophisch und auch ethisch geprägtes Investieren. Natürlich mit dem klaren Ziel, eine tolle Performance zu machen, aber da werden die Werte nicht vernachlässigt. Das ist sehr wichtig.
Also wirklich eine nachhaltige Performance in jeder Hinsicht. Ja? Also nachhaltig Werte schaffen, nicht nur irgendwas aufpumpen, sondern unternehmerisch auch Unternehmen weiter zu entwickeln. Aber das eben in einem sehr klaren Kodex und in einem sehr klaren Kompass. Glaubst du, Warren Buffett wird uns insgesamt an den Märkten auch fehlen als Stimme des Ausgleichs oder auch als einfach der große, der in Krisenzeiten sagt, hey Kinders, das wird alles nicht so schlimm und der zur Not einfach dann auch das Milliardensäckel aufmacht und mutig voranschreitet, so wie er in der Finanzkrise, als es um die Stabilisierung der US-Banken ging und er ja massiv investiert hat, was sich für ihn ausgezahlt hat, was aber ja auch dann ein Signal war. Glaubst du, dass diese Signalwirkung er auf Berkshire Hathaway unter neuer Führung übertragen kann? Oder fehlt uns da dieser psychologische Faktor? Da ist der alte Mann, der 65 Jahre so viel erlebt hat.
Ich glaube, er hat es auch schon ganz toll vorbereitet. Er hat ja einen Berg von 380 Milliarden Dollar Cash. Den lässt er ja schon mal da stehen und sagt, meine Nachfolger, der gibt es jetzt für das Portfolio-Management, also auf der Aktienseite den Ted und den Todd. Den Todd hatten wir schon mal in unserer Gruppe als Gast. Der hat sich mal vorgestellt. Früher gab es noch wirklich Meet and Greet mit Warren Buffett himself. Da war noch die Idee, ich schaue mir auch mal deutsche Firmen an und deswegen gehe ich auch in die deutsche Community. Und dann können die mir helfen, wenn ich mal eine Rückfrage habe oder die können auch mal eine Vorstellungsrunde machen, eine Intro zu einer interessanten Aktie. Das war schon ein ganz anderes Miteinander. Aber jetzt ist es so, diese Dinge gehen schon länger über auf Ted und Todd. Obwohl er immer noch sehr aktiv ist. Er fährt ja wirklich von Montag bis Samstag immer noch ins Büro. Jeden Tag holt sich sein Frühstück bei McDonald's. Also wirklich ein sehr einfaches, strukturiertes und für seine Verhältnisse, wenn man überlegt, wie reich der Mann ist, bescheidenes Leben. Nur seine Übergabe, der hat die Menschen, denen er das anvertraut, natürlich handverlesen. Und er hat mit ihnen eine lange, lange Historie jetzt auch schon. Und auch derjenige Greg Abel, der wirklich sein direkter CEO-Nachfolger ist, der die operative Leitung aller Berkshire Holdings hat, den kennt er seit Ewigkeiten. Und der achtet so sehr darauf, dass diese Menschen kulturell und von den Werten her passen, sodass ich dort keinen Bruch sehe. Und auch das Versicherungsgeschäft, das wird immer noch von, man kennt ja Anju Jain vielleicht noch von der Deutschen Bank, Ajit Jain ist der Leiter bei Berkshire, der das wirklich auch ganz brillant managt, der ist auch noch da. Und von daher ist das eben ein ja kontrollierter Übergang in diese neue Generation, die eben auch schon über Jahrzehnte erprobt ist. Und das ist ein kultureller, ich würde sagen, Fortlauf, kein Bruch. Und dementsprechend kann ich mir Berkshire in der nächsten Krise als Lender of Last Resort, also entweder kommt die Regierung mit dem Fiskalpaket, wenn die Kavallerie da ist, kommt auch die Zentralbank und macht eben dann Zinsen runter und Liquiditätsfluten. Aber bevor das alles passiert, kommt immer Warren. Na, jetzt in dem Fall wird es dann halt Greg sein oder einer der Kollegen, der sagt, naja, also du, liebe Bank, du hast dich verzockt, ich kann dir helfen, kostet dich zwar was, aber dann bist du auch durch. Und alle anderen werden mir es nachmachen und dann ist du bist gerettet. Du musst gar nicht warten, bis eben irgendwas drumherum passiert, sondern das kann ich für dich leisten. Und das ist eine Kultur, die bleibt da bestehen. Man darf ja nicht vergessen, Todd sitzt als Aufsichtsrat bei JP Morgan. Also die sind ja so vernetzt, die wissen ja schon so viel besser und früher als alle anderen im Markt, was wirklich läuft. Und das nutzen sie.
Und du hast diesen Cashberg erwähnt, 380 Milliarden Dollar, die ja überwiegend da in kurzfristigen US-Treasuries liegen. Ja, und es ist ja nicht so, dass er das jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren angefangen hat aufzubauen, sondern dieser Berg hat sich ja über Jahre akkumuliert, ist jetzt noch größer geworden, weil er beispielsweise die Beteiligung an Apple deutlich ja reduziert hat. Während der Cashberg angeschwollen ist, sind die Aktienmärkte immer weiter gestiegen. Jetzt verwaltest du ja selber Fonds und musst auch immer mit dem Cash entsprechend haushalten. Aber so eine fette Cashquote, ist das noch antizyklisches Augenmaß oder ist das nicht so ein bisschen so wie Warten auf Godot, ja, bei Samuel Beckett? Wladimir und Estragon sitzen da und warten auf den Godot, der am Ende aber doch nicht kommt. Sprich, das Warten auf eine Gelegenheit, die aber jetzt irgendwie nicht da war in den letzten Jahren. Nämlich auch Corona war ja viel zu schnell vorbei, um zu sagen, jetzt können wir da richtig reingehen. Ist das noch zeitgemäß?
Das ist bei denen immer so gewesen. Also die klare Ansage ist, eigentlich sind wir so selektiv, dass wir nur eine Idee im Jahr brauchen. Und das hat er immer mit seinem Partner Charlie Munger besprochen. Und dann meinte Charlie, ja, jetzt weiß ich gar nicht genau, wer ist denn dieses Jahr dran? Du, ich glaube, letztes Jahr hatte ich eine Idee, vielleicht machst du das dieses Jahr, Warren. Also so von wegen Selektivität. Die reden ja immer von dem großen Eimer, auf dem draufsteht, zu schwer. Und in diesen Eimer kommen dann diese ganzen Ideen rein. Ja, wenn du sagst, könnte interessant sein, aber ich verstehe es nicht, ich kriege die Risiken nicht richtig hin, ich werde nicht warm damit, lass ich es doch lieber sein. Bevor ich eben ein Risiko nehme, was ich nicht verstehe, investiere ich nicht. Und dieses rigorose Filtern nach, das ist jetzt gut und günstig, ich kann mit Sicherheitsmarge arbeiten, das ist eben das, was dann auf Dauer diese gute Performance gebracht hat. Und jetzt haben sie sich natürlich, weil der Berg ist groß, jetzt habe ich eben Ted und Todd und Greg ist operativ ja auch noch da. Also die kriegen das Geld schon unter, aber die Gelegenheiten müssen kommen. Und jetzt haben sie mit Alphabet angefangen, mit einer kleinen Position. Ja, mal gucken. Also die ersten Schritte gehen sie ja. Aber dann muss man eben auch wirklich sagen, der hat Geduld. Und diese Geduld hat sich in der Vergangenheit immer so gut ausgezahlt, dass ich sicher bin, das wird in Zukunft auch so sein.
Ja, aber wenn wir jetzt hier so entspannt plaudern und beide auch unsere Wertschätzung für Warren Buffett und Charlie Munger ausdrücken, gibt es zwischen uns einen Unterschied. Ich habe meine Berkshire Hathaway Aktien noch. Du hast schon vor einigen Jahren in deinen Fonds verkauft. Du bist ausgestiegen.
Verräter. Ja. Das ist selten etwas, was mir so schwer gefallen ist, weil ich finde ihn ja so gut, aber wir haben eben wirklich harte Kriterien, wo wir sagen, Fracking ist etwas, was eben für die Atmosphäre wirklich schlecht ist. Da wird Methan freigesetzt. Je nach Studie, gibt einen anderen sehr guten Value Investor, Jeremy Grantham, der hat auch eine Stiftung, der sagt halt, zwischen Faktor 30 bis Faktor 50 hat diese Stiftung das ermittelt, sauber hergeleitet, ist das schlechter als CO2. Und jetzt hat der Warren sich eben Occidental Petroleum auserkoren und hat gesagt, da nehme ich jetzt nicht nur einen kleinen Teil, sondern ich baue massiv eine Position aus. Und da ist es eben so, dass sie das durchgerechnet, weil die so viel fracken, eben ich da nicht die Augen vor verschließen konnte. Ich wusste, die Position steigt immer weiter an. Und wir haben uns eben gefragt, können wir mit ihm reden? Können wir das beeinflussen? Aber er ist da komplett, der sagt, das ist eben Teil. Ich habe ja auch Windenergie und in meinem Gesamtbalance finde ich das okay. Wir haben da harte Kriterien und wir sagen, wenn es eben einen Umsatzanteil überschreitet, wird das veräußert. Mussten wir leider auch Berkshire Hathaway verkaufen.
Der Umsatzanteil ist ja nun wirklich dann gering, wenn man bedenkt, was da alles gegensteht, gegen diese Occidental-Beteiligung. Aber wie ist sowas? Das ist psychologisch schon schwierig.
Ist nicht die einzige Ölfirma bei ihm, leider.
Ja.
Es ist schwierig.
Okay, also das summiert sich dann auf. Aber das muss doch eigentlich irgendwie so von der Psychologie her schon so ein bisschen
gewesen,
als wenn du dich von einem Stück deiner Karriere verabschiedet hast.
Es tut weh, ja, wirklich. Ich wünsche mir sehr, dass das irgendwann beendet wird und wir wieder einen Zugang finden.
Also momentan hat er ja erstmal die Petrochemie von Occidental im Visier und baut da noch was auf. Das ist was, womit ihr wahrscheinlich kein Problem habt.
Überhaupt nicht.
Und es wird ja aber immer wieder gespielt, vielleicht könnte Berkshire das ganze Ding mal übernehmen. Dann wäre es für euch wahrscheinlich noch kritischer, da mit diesen Anlagekriterien, über die wir gleich nochmal sprechen, reinzugehen. Wenn du jetzt jemanden, der noch nie wirklich was von Value Investing gehört hast, diese klassischen Kriterien mal ganz kurz erläutern solltest. Wie würdest du das machen? Was sind das? Viele denken, Value Investing ist KGV. Stimmt das?
Da ist schon was dran. Ja, Preis-Buchwert ist natürlich so der Klassiker.
Also ich setze das, was in der Bilanz steht, in Relation zum Börsenwert.
So ist das.
Dann müsste ich jetzt beispielsweise eine ASOS kaufen, britische Klamotten-Shopping-Portal, weil ich glaube, die haben irgendwie Kursbuchwert von 0,2, aber
da
das haben
ich,
sie auch schon länger.
Da würde ich auch die eine oder andere Bank kaufen wollen. Also es gibt viele solche Titel. Typischerweise sind das Geschäftsmodelle, wo eine Fragezeichen zumindest angeraten ist hinter das Geschäftsmodell. Und die sind vielleicht noch nicht mal so in der Lage, ihre eigenen Kapitalkosten zu verdienen. Also wenn ich die mal so mit ungefähr 7-8% unterstellen würde und diese Firma aber nur 5 oder 6% Eigenkapitalrendite macht, ist halt nicht wirklich prickelnd. Eigentlich hat die gar keine Existenzberechtigung. Nur die kriege ich halt jetzt zu einem Ausverkaufspreis. Also der Preis reflektiert die mittelprächtige oder sogar unterdurchschnittliche Qualität. Benjamin Graham hat in diesem Fall auch von Zigarrenstummeln, Cigar Butt Investing gesprochen. Also es ist ein Zigarrenstummel. Ich finde den, der liegt da auf der Straße, sieht eigentlich noch ganz sauber aus. Ich muss ein bisschen putzen. Dann kann ich aber hier einfach so ein paar Puffs habe ich dann kostenlos quasi. Und dann geht die aber auch wieder weg. Weil ich kann auf der nicht sitzen bleiben, denn es ist eigentlich keine gute Firma. Und wenn ich lange drauf sitzen bleibe, kriege ich 5 oder 6% Eigenkapitalrendite jedes Jahr. Das ist nicht so richtig toll, denn ich habe ein großes Ausfallrisiko als Mitunternehmer in so einer Aktie. Aber das ist das klassische Value Investing. Ich streue breit, kaufe die so günstig, selbst wenn mal einer ausfällt, womit ich leider da rechnen muss, habe ich trotzdem, wenn die sich nur wieder erholen, also typischerweise ist der Bereich dieses klassischen Value Investings am Ende von einem richtigen Marktkorrektur oder auch Crash sehr, sehr günstig bewertet. Und wenn dann die Kavallerie kommt und die Notenbank flutet und die Zinsen kommen runter und die Fiskalpakete laufen und alles sieht, es geht weiter im Leben, dann erholt sich dieser Value-Bereich sehr, sehr, sehr gut. Und das ist dann wirklich dieses Ausgebombte, diese vielen Zigarrenstummel, die sind dann eben, die haben überlebt und die werden dafür belohnt, dass sie überlebt haben.
Haben wir ein bisschen nach Corona gesehen, als dieses Reopening plötzlich losging. Da sind viele Werte, die dann eben mit dem physischen Leben zu tun hatten, erstmal über so ein paar Monate bedeutend stärker gestiegen als die Tech-Werte, die ja vorher so stark profitiert hatten. Aber nochmal zu dem Instrumentarium zurück. Worauf achtet der klassische Value-Investor? Preis-Buchwert hatten wir, dann Kurs-Gewinn-Verhältnis und dann Dividendenrendite, auch so ein Thema?
Die ist typisch, weil diese Firmen haben eben in der Regel nicht so gute Möglichkeiten, den Cashflow wieder anzulegen, weil sie eben nicht solche Wachstumschancen haben. Sie sind ja in einer Branche, die nicht so toll ist. Der Wettbewerb ist brutal. Also was machen sie? Sie schütten aus, was ja eigentlich auch gut ist. Aber das ist ja der Grund, dass ich dann eine schöne Dividendenrendite habe. Und das ist das klassische Value Investing.
Nur wenn wir jetzt mal darauf gucken, wenn man speziell diese drei Kriterien, die wir jetzt gerade erwähnt haben, streng schematisch anwendet, wie das ja Value-Indizes beispielsweise tun, stellen wir fest, also mit dieser Strategie hat man über Jahre und Jahrzehnte eine großartige Outperformance erzielt, aber so irgendwann Mitte der 10er Jahre ist das dann ins andere Extrem gekippt. Die langjährige Überrendite hat sich in eine Unterrendite verwandelt und ja, es hat sich häufig gezeigt, dass Value-Investing dann am Ende doch cheap for a reason war, dass viele Unternehmen ja günstig waren, aber eben auch günstig geblieben sind, weil sie eben diese Probleme haben. Ist das jetzt so ein Thema, dass man sagt, naja gut, alles ist in Wellen und mal läuft die eine Strategie und mal läuft die andere Strategie? Oder ist es wirklich so, dass diese reine Lehre des Value Investings nach Benjamin Graham irgendwie von der Wirklichkeit überholt worden ist?
Ich denke nicht, dass die überholt worden ist. Also sie kommt in Wellen und natürlich ist es so, wir haben auch darunter gelitten, auch in unseren Mandaten, dass wir eben einen Kern in diesem klassischen Value Investing immer noch drin hatten. Aber das Ding ist eben, es ist nach wie vor möglich und es wird auch Zeiten geben, wo dieses Value Investing wieder richtig gut läuft. Und das Problem ist eben, als Anleger hat man oft nicht mehr die Geduld, das abzuwarten. Und das ist genau das Dilemma. Es dauert halt unheimlich lange, dass ich eben dann diese Ernte einfahren kann. Wenn ich diesen Stil in Reinkultur lebe, dann muss ich entweder jemanden finden, der einfach in seiner Auswahl ganz besonders gut ist und auch in solchem Umfeld noch in der Lage ist, eine okay Performance hinzubekommen oder sogar eine gute. Die gibt's auch. Aber im Aggregat und auch gesehen an den Indizes war halt damit in den letzten knapp 10 Jahren nicht so viel Blumentöpfe zu gewinnen.
Ne? Insbesondere, weil ich ja einen neuen Gegenspieler inzwischen auch habe als Anleger. Wenn ich eine wirklich günstig bewertete Firma identifiziere, dort Aktien kaufe, der Trend aber weiterhin negativ bleibt, irgendwie noch mehr Leute verkaufen, vielleicht auch, weil sie raus müssen, dann kommt vielleicht, wenn wirklich Substanz da ist, am Ende Private Equity und sagt, naja gut, also ich kaufe das jetzt, mit 50% Aufschlag. Ist natürlich blöd, wenn ich zu 50 reingegangen bin, die Aktie dann erstmal auf 30 fällt und der Private Equity Fonds sagt, ich kaufe mit 50% Aufschlag, kriege ich halt nur 45 zurück und bin an dem, was die dann als Upside generieren, nicht mehr beteiligt. Außer es ist zufälligerweise in meinem LTIF drin. Aber das ist natürlich schon ein Problem, was das auch systemimmanent schwieriger macht, oder?
Da kannst du nur noch sagen, zum Glück gab es vielleicht zwischendurch eine Dividende, aber das war es dann auch. Also es ist schon eher traurig. Das ist eben systemimmanent auch ein Risiko, dass du gar nicht die Ernte einfahren kannst, weil jemand anders sagt, oh ja, die Upside, die nehme ich mir mal mit.
Also Übernahme ist nicht immer ein Grund zum Jubeln, sondern kann häufig heißen, ja, wir sind eben als externe Anleger, als Privatanleger nicht mehr mit dabei und haben dieses Aufholpotenzial nicht. Und
das wir sind abgeschnitten.
Genau, wir sind abgeschnitten. Und das ist ja dann schon etwas, wo wir sagen, gut, das wird sich auch nicht mehr so schnell ändern. Da funktioniert etwas nicht mehr, weshalb man dich ja häufig, wenn man deine Beiträge verfolgt, auch nicht mehr von Value Investing sprechen hört, sondern von Modern Value, wo man zuerst denkt, okay, also jetzt hat er den ollen Graham irgendwie ein bisschen bunt angepinselt, weil Value klingt so verstaubt, klingt so ein bisschen nach Resterampe, aber da hat bei dir ja schon irgendwie aufgrund dieser Themen, die wir gerade besprochen haben, so ein Umdenkprozess stattgefunden.
Meine Tecan-Aktie war so das erste Hallo wach, das Erweckerlebnis, ja, zu sehen, Mensch, hätte ich die mal behalten. Wäre viel besser gewesen. Und dann erlebt man es halt nicht nur einmal, sondern mehrmals, dass man sagt, ich wende ja meinen klassischen Kriterien an, aber das waren so gute Firmen, es wäre sehr sinnvoll gewesen, die länger zu begleiten. Jetzt ist die Frage, was muss ich denn eigentlich machen, gedanklich tun, analytisch tun, um zu verstehen, wie sich die eine Firma von der anderen unterscheidet. Und natürlich gibt es da auch die ganzen Hinweise im Value Investing, der strukturelle Wettbewerbsvorteil, also der Burgen um die bildliche Burg, wo quasi die Firma als Burg sich schützt vor den Wettbewerbern, das ist ja etwas, was wir als Konsumenten großartig finden. Der Wettbewerb bedeutet, die Produkte werden immer besser, sie werden günstiger. Aber ich als Unternehmensinhaber finde das furchtbar, weil ich muss ja permanent Innovationen bringen und die Wettbewerber wollen mir alle Märkte streitig machen. Wenn ich mich schützen kann, zum Beispiel, weil ich eine Innovation gebracht habe, die einen Patentschutz verdient, dann kann ich bis zum Ablaufen des Patents dieses Monopolartige nutzen und kann Kapitalrenditen einfahren, die geschützt sind. Und das ist etwas, was man eben in diesem modernen Value-Investing-Stil dann sehen kann, dass es tatsächlich, wie zum Beispiel der doppelseitige Netzwerkeffekt, den wir alle kennen als Amazon-Nutzer, jeder Händler ist da, weil dort so viele Käufer sind. Und jeder Käufer geht da so hin, weil eben die Händler alle da sind. Also doppelseitige Netzwerkeffekte ist fast, das ist der beste strukturelle Wettbewerbsvorteil für mich. Patente sind auch sehr gut, aber in manchen Ländern gelten die ja gar nicht. Und wenn man eben so rangeht und sieht, wie sich das eben am langen Ende auswirkt und überlegt, was kann ich denn von Benjamin Graham oder auch von Warren Buffett lernen, dann muss man sehen, dass Benjamin Graham selber in einer Situation war, wo er eine solche Firma gekauft hat. Und ja, wahrscheinlich hat er sie auch zu einer Bewertung gekauft, die nach klassischen Value-Kriterien interessant gewesen wäre. Das ist die Firma Geico, wird als Gecko quasi abgebildet, ist jetzt bei Berkshire im Portfolio. Aber es war so, dass diese eine Firma, die bei Benjamin Graham im Portfolio gelandet ist, so eine super gute Performance hatte, dass alle anderen Zigarrenstummel, die er in seinem Leben zusammen hatte, davon outperformed wurden. Also eine dieser wunderbaren Firmen, die war so wunderbar gut, dass es eben alles klassische Value Investing outperformed hat. Und das sind auch solche Dinge, wo man sagen muss, Mensch, muss man da nicht umdenken? Und das ist auch tatsächlich bei Warren Buffett passiert, durch das Eintreten seines Partners Charlie Munger. Der hat zu ihm gesagt, als sie sich kennengelernt haben, ich arbeite total gern mit dir, ich mag dich auch gern, aber du musst mir eins versprechen. Wenn wir hier nach vorne zusammen das entwickeln, musst du alles aufgeben, was du jemals von Benjamin Graham gelernt hast. Und das ist so ein Ding, was man eigentlich erstmal hinterfragen muss. Was meint der eigentlich damit? Ja? Und ist das wirklich so radikal? Und man kann das aber super nachlesen im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 von Berkshire Hathaway. Ist der Nachruf auf Charlie Munger. Extrem lesenswert. Vielleicht gucken manche Leute lieber gleich auf die Zahlen, aber da liegt unheimlich viel Wert drin. Denn da hat tatsächlich Warren Charlie herausgestellt als den Architekt von Berkshire Hathaway, der ihm diese Regel mitgegeben hat und hat gesagt, wir gehen auf diese wunderbaren Firmen. Wir machen das moderne Value Investing und wir lassen das klassische Value Investing einfach sein. Und das ist eben etwas, was meiner Meinung nach gar nicht so angekommen ist, dass es dort einen Bruch gab zwischen der Tradition des klassischen Deep Value à la Benjamin Graham und der Neuentwicklung dieses Modern Value. Und deswegen habe ich eben auch gesagt, ich grenze das ab. Es ist ja immer noch Warren. Es ist ja immer noch die beiden, die für Value Investing stehen wie kein anderer. Aber sie haben sich entschieden, etwas komplett Neues zu machen und sie haben sich quasi neu erfunden und haben dann was Besseres gemacht. Und das Beste ist, dass das dann nach Jahrzehnten von unglaublich guter Performance nochmal kommentiert wurde von Charlie, der gesagt hat, wenn ihr euch jetzt unsere Ergebnisse anschaut, denkt nicht, dass die aus dem Value Investing kommen. Die kommen aus diesen wunderbaren Firmen. Also er hat gesagt, wir haben es nicht nur gemacht, sondern das war von Erfolg gekrönt. Und das ist dann der Punkt, wo man sagt, wenn ich doch dann hingehe und mir das immer anhöre, dann muss ich mich fragen, warum mache ich das eigentlich nicht? Kann ich das? Und will ich das? Und ich wollte das sehr gerne, aber das ist dann schon eine Weiterentwicklung, die auch sehr viel Spaß macht. Wenn man Lust hat am Investieren, ist das ein spannendes Thema, sich so weiterzuentwickeln. Aber es ist schon ein Schritt weg von dem, was man davor gemacht hat. Morningstar, die ja für die ganze Performance und Fonds-Rating und so bekannt sind, die sind natürlich dort dann, die sagen in ihrem verschiedenen Quadranten, das ist Style Drift. Hast früher mal das gemacht, heute machst du das. Das ist ein Bruch. Das war ja bei Berkshire Hathaway auch nicht anders, aber das ist bei mir dann auch passiert.
Es muss halt irgendwie dann in eine Schublade passen, auch wenn es am Ende um erfolgreiches Investieren geht. Aber wenn ich das mal so auf eine simple Formel bringen kann, kann man dann sagen, also Value Investing ist, ich versuche den Dollar zu 50 Cent zu kaufen, wie das Buffett mal gesagt hat. Und wenn ich dann bei einem Dollar bin, dann gehe ich auch raus und realisiere das. Und Modern Value heißt dann, okay, wenn ich dann bei einem Dollar bin, dann gucke ich auch mal, wie es dann weitergeht. Oder ich bin auch vielleicht bereit, den Dollar zu 90 Cent zu kaufen, wenn das Potenzial da ist, dass es auf 2, auf 3, auf 4 Dollar sind eigentlich. Also schon auch dieses Gefühl für zukünftige Werte, was beim klassischen Value Investing ja nicht so ist. Ne? Da ist ja weniger Vertrauen in unternehmerische Wertschöpfung, sondern richtig. Das geht ja eigentlich davon aus, naja, also viel in dem Unternehmen wird sich nicht mehr tun, das wird irgendwie vor sich hin dümpeln, aber das Dümpeln kriege ich günstig rein.
Das ist genau das Ding. Dieses günstig reinbringen, das ist wesentlich bei dem ganzen Ansatz. Das ist sowohl bei dem klassischen Value Investing so, wie auch bei dem modernen Stil. Bei dem modernen ist es so, dass ich eben sagen muss, ganz so günstig kriege ich die wahrscheinlich nicht oder ganz, ganz selten. Und dementsprechend muss ich bereit sein, wenn ich eben das Klassische mache, dann sage ich, ja okay, ich zahle 60 Cent für einen Euro oder eben 50, wie du richtig gesagt hast. Ja. Dann habe ich eine sehr hohe Sicherheitsmarge. Bei diesen wunderbaren Firmen, da haben natürlich viele auch von Buffett gelernt und liegen alle auf der Lauer und sagen, will ich haben. Und dann kriege ich die vielleicht eben mit nur 20 oder 30 Cent Abschlag auf den fairen Wert. Aber ich kriege dafür eine Firma, die besser wächst. Eine Firma, die eine Zukunft hat, die so viele strukturelle Wettbewerbsvorteile hat, die für mich arbeiten, die Risiken reduzieren. Und eigentlich, wenn man sich anschaut, Charlie Munger hat Mathematik studiert. Später ist in Harvard Rechtsanwalt geworden. Und der ist ganz einfach hin und hat sich gesagt, tolle Firmen machen 20-25% Kapitalrendite. Graham-Style-Firmen machen vielleicht 5 oder 6. 20% pro Jahr ist besser als 6%. Und Zinseszinsen, das hat er verstanden. Das Wunder des Zinseszinses. Ja? Wenn ich es eben schaffe, dass ich wirklich über viele Jahre auf so einer Aktie sitze, hat er auch gesagt, money is made by sitting. Das geht aber nicht mit einer klassischen Value-Aktie. Es geht nur mit so einer Aktie, wo dieser Zinseszinseffekt jedes Jahr mich belohnt für meine Geduld und wo ich auch weiß, wenn es mal gegen mich läuft am Markt, weil der Trump wieder Zölle ankündigt oder irgendwas passiert, dann ist das nicht so wichtig, weil am langen Ende wächst sich das wieder aus. Denn diese Firmen sind geschützt, sie sind so besonders gut und sie haben Wachstumsperspektiven, wenn sich der Rest im Markt wieder normalisiert. Und das ist eigentlich die Kern der Kernunterschied, das Kernelement, was man umarmen muss.
Damit ist das Modern Value Investing aber komplexer, ne, als das klassische Value Investing. Du kannst nicht nur einfach in der Bilanz gucken, wie du das erzählt hast mit dem Grundstück oder so, sondern du musst ja schon stärker nach vorne denken, musst viel mehr Potenziale des Geschäfts auch entwickeln, weil der faire Wert, der steht eben nirgendwo, sondern es ist das, was du irgendwie siehst. Das heißt, du musst schon viel mehr antizipieren, dich tiefer in Geschäftsmodelle hineindenken, als jetzt nur zu gucken, naja, was könnte irgendwo ein Wert in der Bilanz sein, der nicht richtig vom Kapitalmarkt gesehen wird.
Das ist genau der Punkt. Also wenn ich jetzt nochmal zum Anfang zurückkomme, wenn ich eine Idee habe, was für Preise für die Grundstücke in Ismaning gezahlt werden, dann kann ich diese stille Reserve sehr, sehr gut taxieren und habe dann eine harte Bandbreite, was diese Firma denn wert sein könnte, wenn diese stille Reserve gehoben wird. Bei einer Firma, die eben in Zukunft aufgrund der Cashflows, die sie erwirtschaftet und der Wachstumsperspektive, die sie bringt, das alles erwirtschaften wird, dann muss ich mir einen Eindruck verschaffen, wie wird denn diese Zukunft wahrscheinlich aussehen? Und wenn ich dort dann vorsichtig rangehe und eben zu sagen, eine bessere Entwicklung, die nehme ich quasi wie so die Sahne auf dem Kuchen mit, aber dafür bin ich nicht bereit zu zahlen. Ich gehe davon aus, dass es eine gute Entwicklung ist, aber keine besonders gute oder sogar fantastische. Und ich kriege sie dann trotzdem noch mit so defensiven Annahmen zu einem fairen Preis. Weil richtig Ausverkauf ist sehr, sehr selten. Das passiert.
Da brauchst du dann schon eine Finanzkrise, die du aber jetzt aus anderen Gründen nicht unbedingt willst.
So ist das, ja. Weil ich freue mich ja auch, wenn wir keine Krisen haben. So
also
ist
du musst ein bisschen bewertungstoleranter werden. Wenn wir uns jetzt mal das angucken, wie das konkret in der Umsetzung läuft. Das ist ja das Schöne, du erzählst hier nicht nur, wie es funktionieren könnte, sondern du machst es ja auch. Ja, dein Flaggschiff ist der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, 750 Millionen Euro schwer alleine. Wenn jetzt jemand nur den MSCI All Country World ETF kennt, großartiges Basisinvestment, und du vergleichst das, was ist die Kernidee dieses Frankfurter Investmentfonds für Stiftungen?
Es ist so, dass wir eben dort dieses Modern Value auch wirklich komplett umarmt haben, haben uns gesagt, dieser Stil ist das wesentliche Element. Jetzt ist es so, dass wir ursprünglich, weil wir auch aus diesen Aktienclubs kamen, haben wir immer auch in Nebenwerten uns getummelt und haben dort auch sehr schöne Erfolge. Auch dort gibt es diese wunderbaren Firmen. Und die wollen wir nicht ganz aufgeben, weil die, wenn man die hat, könnte das ganz besonders gute Performance-Treiber sein. Und dementsprechend haben wir dort immer noch ungefähr 20% von unserer Aktienquote in solchen Titeln. Da würde zum Beispiel in Italien gehört die Multiply dazu, hieß früher Gruppo Mutui Online. Die konnte man kaufen in der Euro-Krise so unter 3. Mit 4 habe ich dann über 5% der Firma damals kaufen können. Zwei tolle Unternehmer, Marco und Alessandro, entwickeln diese Firma und sind mittlerweile auch serielle Akquisiteure. Die sind, man kann es eigentlich beschreiben, so wie die Interhyp Italiens war das Kerngeschäft. Hypotheken Brokerage sind dann in die Versicherung gegangen, haben jetzt vor kurzem die Verivox gekauft, die auch in Deutschland bekannt ist. Also eigentlich ist Verivox börsennotiert, aber eben indirekt, ne? Das haben sie dann auch noch in Spanien und Frankreich gemacht. Und so habe ich eben einen europäischen Fintech, der börsennotiert ist, von zwei Eigentümern, wo wir eben auch wissen, die arbeiten nicht mehr, weil sie eben das müssen, sondern die beiden sind sehr, sehr vermögend. Ihnen gehört ein Drittel an dieser Firma. Jeder hat 16% an der Firma und die machen das, weil es ihnen einfach eine Freude ist zu arbeiten. Die gehen auch immer nach Omaha, da treffe ich die dann, das ist toll. Als ich mit meiner Tochter da war, waren wir dann auch zusammen eben in den Ausstellungen und haben eben das miteinander begleiten können, weil die wollen halt auch von den Besten lernen und sich in diesem Netzwerk tummeln. Das macht echt Spaß. Das ist eben genau das Ding, wo ich sage, da sind dann Nebenwerte. Jetzt ist die Aktie von damals, sagen wir mal um die 4, jetzt auf um die 40 gelaufen. Also auch schon schön. Dividende gab es da auch, Buybacks machen die auch. Und die Marktstellung hat sich deutlich besser entwickelt. Aber es ist halt keine riesengroße Firma und die Liquidität ist nicht groß genug, sodass ich sie nicht in unseren ETF mit aufnehmen kann, weil der muss so liquide sein, dass wenn dort mal auch größere Zuflüsse oder auch Abflüsse sind, das immer mitatmen kann. Da brauche ich auch viel höhere Frequenz in den Preisstellungen. Aber im Frankfurter Aktienfonds für Stiftung haben wir die noch. Wir haben aber trotzdem im Kern auch diese Titel, die wir in unserem Modern Value ETF auch einsetzen, weil
also größere Titel,
liquidere Titel, genau.
Inzwischen, wobei also bei dem der Name ist ja sperrig. Ne? Frankfurt ist noch klar, Aktienvorwärts für Stiftung. Was ist das Besondere daran, dass du sagst für Stiftung? Weil Stiftungen, die sind ja eigentlich immer angewiesen darauf, dass regelmäßig Geld kommt, dass das Vermögen nicht allzu sehr schwankt, weil sie sonst irgendwie auch den Stiftungszweck nicht erfüllen können. Wie hast du das denen beigebracht, dass sie trotzdem in Aktien gehen und nicht alles in Anleihen packen? Weil den Frankfurter Aktienfonds für Stiftung, den gab es ja schon vor der Nullzinsphase. Also richtig. Wo jetzt nicht das Argument war, ja, du musst jetzt Aktien machen aus Mangel an Alternativen, was ein ganz schlechtes Narrativ war, wer es nicht gedrungen hat. Wie hast du denen das wirklich erklärt?
Es ist halt so, es ist ja nicht nur eine Finanzkrise. Ich bin seit über 40 Jahren mit Aktien unterwegs, die man dann in so einem Leben auch mal über sich ergehen lassen muss und wo man lernt. Und bei Günther war das nicht anders. Der Gründer unserer Firma hat gesagt, ich werde mich auch von einem guten Teil meines Geldes trennen. Das wurde der Share-Value-Stiftung übergeben und die fördert damit gemeinnützige Zwecke in Jugend- und Altenbereich, besonders eben im deutschsprachigen Raum. Und das ist etwas, wo er eben gesagt hat, ich gebe der Gesellschaft was zurück von dem, was mir Guten widerfahren ist. Und diese Stiftung, die war dann bei der Übergabe der Schecks, gab es dann auch andere, die gesagt haben, Mensch, ich würde das auch gerne machen. Und so gab es dann ein paar Dialoge, die uns dazu gebracht haben zu sagen, Mensch, gehen wir doch mal darauf ein. Denn viele haben gesagt, Anleihen, besonders Staatsanleihen, die ganzen Schulden, die diese ganzen Länder haben, die schmecken mir nicht so. Ich hätte gerne lieber Realwerte, aber am besten so gemacht, dass ich damit einigermaßen ruhig schlafen kann. Und das war eben dann die Aufgabe, wo wir gesagt haben, wie können wir das denn machen? Man braucht halt dazu schon eine gewisse Geduld, weil die Volatilität an den Börsen ist da. Und im Frankfurter Aktienfonds für Stiftung wollen wir Volatilitäten nutzen, so wie jetzt aktuell zum Beispiel auch wieder, dass wir hier und da zukaufen können. Also aktuell die Firma Scout, aber auf Einzeltitel können wir vielleicht nachher nochmal eingehen, weil die fallen jetzt gerade wieder schön. Und das ist dann, wenn man dann Cashpuffer hat, dann kann ich dort eben diesen Cashbestand eben einsetzen, um was nachzukaufen, um mitzuatmen. Und immer dann, wie Buffett auch so schön sagt, sei gierig, wenn andere ängstlich sind und umgekehrt, sei ängstlich, wenn die anderen gierig sind. Und so haben wir eben dann diesen Anlagepuffer, mit dem wir agieren können, um zu sagen, wir sind nicht voll investiert im Gegensatz zu unserem ETF, sondern wir halten immer etwas Cash, sondern nur in extrem Ausverkaufssituationen würden wir dann die Aktienquote massiv hochfahren, weil dann das Risiko extrem gut bezahlt wird. Also es gibt halt auch solche Hinweise, wo man sieht, ja, hast du jetzt ein Event, der 2 Standardabweichungen entspricht? Das ist schon sehr selten, das hält auch nicht lange an. Und dann ist es besonders lohnenswert, noch ein bisschen mehr ins Risiko zu gehen. Und das würden wir dann auch tun.
Das ist ja jetzt alles, hört sich auch alles schön an, auch das ganze Modern Value. Jetzt gucke ich einfach mal auf den Chart vom Frankfurter Aktienfonds für Stiftung. Ja. Da sehe ich erstmal in den ersten Jahren nach der Finanzkrise überhaupt nichts von der Volatilität der Aktienmärkte. Und da waren ja nun auch immer mal schwierige Phasen, beispielsweise 2011, als man den Amerikanern erstmals das AAA-Rating aberkannte. Da haben wir ja hier sowohl am Aktienmarkt als auch in vielen nachrangigen Papieren und so kräftiges Rappeln gesehen. Aber in dieser Zeit 2010 bis 2018 habt ihr 175% plus gemacht. Und ich habe mir dazu nochmal den Unterwasserchart angeguckt. Ihr habt, obwohl ihr einen Aktienfonds habt, keine einzige Phase gehabt, wo es mal um 10% runterging. Also Aktien ohne Korrektur. Das ist natürlich großartig, ja. Dann 2018/19 gab es schon mal Rücksetzer plötzlich, irgendwie so 15%, dann Corona, klar, da ging es nochmal runter, dann aber wieder rauf, 2021, neues Hoch, aber seitdem im Frankfurter Aktienfonds habt ihr euch nochmal jetzt kürzlich diesem Hoch angenähert von 2021, aber ihr seid noch nicht wirklich drüber hinausgegangen. Was ist da los jetzt irgendwie? Funktioniert das mit dem Modern Value doch nicht? Zu viel Value und zu wenig Modern, oder?
Nee, das ist schon so, dass wir dieses Jahr relativ zu dem, wie wir unterwegs sind, auch mit der Quote, wir sind so bei 78% Quote, sind wir ganz gut unterwegs. Wir sind da sehr froh, besonders relativ zu anderen, die defensiv rangehen, haben wir eine deutlich bessere Performance. Ich will jetzt nicht meine Wettbewerber nennen, die sind von denjenigen, die uns kennen, eh bekannt. Deswegen sind wir da auf dem, was wir erreichen wollen, damit zufrieden. Aber es ist schon so, dass wir im Vorfeld dazu noch eine bessere Performance hatten. Das lag aber auch daran, dass wir in kleineren Titeln unterwegs sein konnten und wir mussten dann umbauen. Nachdem wir gesagt haben, wir wollen in diesen modernen Value-Stil, hatte das Konsequenzen auch im Portfolio. Und dieser Umbau, der hat natürlich auch eine Ecke Zeit gekostet und auch Performance gekostet, muss man klar sagen.
Das war dann diese Zeit 2018, 2019?
Ja, das war so, wir haben tatsächlich auch noch länger umgebaut, weil wir einfach bei Einzeltiteln gesagt haben, wir lassen uns Zeit, wir machen uns nicht die eigenen Kurse kaputt. Aber es hat eben nicht geholfen, dass wir permanent am Verkaufen waren, um dann Positionen zu reduzieren. Selbst meine heißgeliebten Multiply, ich habe mich eben entschieden, auch aus Portfolio- und Risikogesichtspunkten, wir haben eben klare Risikodisziplinen bei uns auch entsprechend umgesetzt, wo wir sagen, wenn Titel nicht so und so viel Days to Kill hat, also zu illiquide ist, darf er nicht über ein gewisses Minimum hinauswachsen, wo wir sagen, so kleine Titel, mehr als 2% vom Fondsvolumen geht nicht. Ist man permanent Verkäufer in diesen Titeln, obwohl man sie so sehr schätzt. Aber
das ist ja ein schöner Edge für Privatanleger, ja? Ein schöner, eigentlich dir gegenüber unfairer Vorteil, weil Privatanlegerinnen und Privatanleger können das halt dann wirklich machen. Die Dosis ist kleiner und man hat nicht den Rechtfertigungszwang, sondern kann wirklich rein auf seinen eigenen Investment Case gehen, ne?
Das ist so. Wenn ich aber für Dritte eben einen Auftrag habe und der soll defensiv gemanagt werden, das machen wir so, dann bedeutet es auch, dass ich eben liquidere Titel brauche, dass ich auch mal einen Rückfluss, wenn jemand mal raus muss, muss ich den ja auch bedienen können oder einen Zufluss, da will ich schnell einlegen können. Das muss atmen. Und deswegen haben wir eben diese liquideren Titel aufgenommen, haben uns gesagt, wir wollen Modern Value als Hauptthema eben auch in dem Fonds umsetzen. Ein bisschen wollen wir unsere Vergangenheit nicht aufgeben, weil da sind Titel dabei, die ich einfach schon so lange schätze und die ich sehr gut finde, aber das Gewicht muss angepasst werden. Und das sind alles Umbauten, die natürlich dann auch in der Performance ihren Niederschlag haben, leider.
Das ist, aber inzwischen, ne, nach dieser Untertasse ist es ja jetzt dann zumindest wieder raufgegangen. Du hast gerade gesagt, Investitionsquote aktuell 78%. Das heißt, ja, ihr braucht natürlich dann, wenn ihr die Quote anpasst, auch liquide Aktien, aus denen ihr dann auch mal schnell rausgehen könnt, wenn ihr generell die Aktienquote runtersetzen wollt und entsprechend auch schnell wieder reinkommen könnt. Der Rest liegt dann in Rentenpapieren, also in Anleihen. Sichert ihr ab, was ja auch manche tun, die defensive Allokationen versuchen, dass sie dann irgendwie Puts drunter legen oder Futures verkaufen, mit Derivaten arbeiten. Ist das etwas, was ihr macht?
Es kann vorkommen. Wir haben es in der Vergangenheit auch gut einsetzen können, haben aber auch daraus auch nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Und man zahlt natürlich für jede Versicherung, die dann nicht eintritt, eine Prämie.
Ja, da gibt es ja Fonds, da können Anleger ein Lied von singen, nicht? Ja, die dauerhaft abgesichert sind. Das ist dann so, als wenn man Vollgas gibt und gleichzeitig die Handbremse zieht. Da kommt man nicht vom Fleck, sondern es geht nur der Motor kaputt, ne?
Also unsere Philosophie ist eben, wir nehmen den Cash und packen den in Kurzläufer. Also das sind letzten Endes Bundesschätzchen. Also ich will jetzt nicht Risiko da haben, sondern ich will schnell die Liquidität. Ich will auch kein Zinsänderungsrisiko drin haben. Und wenn ich dann eben das Geld brauche, um ein gutes Risiko zu kaufen, eine schöne Aktie, dann muss das sofort passieren können. Also da versuchen wir nicht irgendwie noch ein Edge zu bekommen, sondern wir sagen, wie jetzt, wir haben zum Beispiel auch lange haben wir eine Oracle gehabt, aber die ist dann halt auch so nach oben gelaufen, dass wir sie dann verkauft haben und haben dann den Cash-Puffer weiter ausgebaut. Das war einfach für mich dann schon einfach zu viel und diese komischen In-sich-Geschäfte haben mir nicht gepasst. Also haben wir dann gesagt, wir gehen jetzt raus. Und dann waren wir auch teilweise schon zu früh am Verkaufen, gegenüber den Höchstkursen, die sie hatten. Aber wir haben es dann auch ganz gut geschafft, sehr weit oben die Restposition zu geben. Und dann sitzen wir jetzt mal im Cash und jetzt fängt es ja gerade an, wieder ein bisschen zu zappeln. Ja, und dann hat man dann die Chance, weil die ein oder andere Aktie mal durchgereicht wird, die atmet durch, ist eigentlich eine tolle Firma. Das ist genau das, worauf wir warten. Und dann fangen wir an und nehmen wieder Fahrt auf.
Ihr habt auch neben diesem aktiv gemanagten Investmentfonds, der natürlich auch mit der Kostenstruktur, wie wir sie von aktiv gemanagten Investmentfonds kennen, einhergeht, habt ihr auch einen ETF gemacht, den Frankfurter Modern Value ETF. Da ist zunächst mal die Frage, warum? Ist es Kapitulation vor dem Zeitgeist? Weil ihr seht, am Ende ist der Zeitgeist eben gegen aktives Management. Und da können wir uns jetzt auch als Shareholder Value nicht dagegen stellen, sondern wir müssen das nutzen.
Wir haben genug Leute, die unser defensives Mandat umarmen und sagen, ich will nachts ruhig schlafen, ich hätte gerne einen Cash-Puffer, dann weiß ich, es geht nicht alles im Bach runter, ihr agiert für mich und mir reichen die um die 7%, die wir damit erreichen können, seit Auflage 2008. Das reicht vielen Leuten, vor allen Dingen, weil sie defensiv denken. Andere sagen aber, ich hätte gern mehr Performance. Naja, mehr Performance, dann muss ich ein bisschen mehr Volatilität aushalten. Dann bin ich voll investiert und dann wird nie ein Hedge drin sein. Im Frankfurter Aktienfonds für Stiftung kann es sein, dass wir auch mal wieder einen Hedge einziehen, weil es Situationen gibt, die offensichtlich sind.
Also eine Absicherung gegen Kursverluste. Ja.
Und das wird jetzt nicht so sein, dass wir dort auf eine Null-Aktienquote gehen oder so, sondern dass wir einfach sagen, wir gehen vielleicht mal auf 20% der Aktienquote, die wir absichern. Weil das sind immer massive Calls, die man im Markt macht. Und man muss sehr bescheiden sagen, oft geht das nicht auf. Und dann muss das schon einen Grund haben zu sagen, das tue ich trotzdem, weil gerade wenn das jetzt eintritt, die Wahrscheinlichkeit so ist, dass das einfach einen Puffer bringt, den ich in diesem defensiven Mandat brauche. Und dann bin ich auch bereit, etwas liegen zu lassen dafür, dass ich diese Absicherung habe. Haben wir aber zum Beispiel dieses Jahr gar nicht gemacht. Also es gibt halt Phasen, wo das vorkommt. Und da gibt es halt Phasen, wo wir es einfach sagen, brauchen wir nicht.
Also ihr seid nicht vor dem Liberation Day, der ja angekündigt war, hingegangen und habt gesagt, na, der Trump könnte irgendwas Merkwürdiges erzählen, lass mal lieber das Portfolio absichern, sondern ihr habt gesagt, okay, ist jetzt kein Event, wahrscheinlich ist es ansonsten so, dass man bei jeder Rede von Trump und jedem Gipfeltreffen irgendwie absichern müsste.
Also was er da gebracht hat, war für mich auch so, dass ich gesagt habe, das sieht komisch aus, hat auch dramatisch Auswirkungen gehabt, aber auf kurze Frist. Wir haben es durchdacht, haben uns die Einzeltitel angeschaut und haben uns überlegt, das ist eine Kaufchance. Haben wir dann auch gemacht. Aber nicht all in, weil das hätte sich auch noch ein paar Wochen weiter reinfressen können, eben in den Markt. Dann hätten wir noch günstiger kaufen können, sondern moderat. 3-4% in Einsatz bringen und die Aktienquote mal wieder erhöhen über eine 80. Das ist so die Idee dahinter. Da muss schon mehr passieren, dass wir dann mehr Risiko aufnehmen. In unserem ETF, das sieht man auch im Chart, ist es halt in dieser Phase dann einfach, geht's auch mal runter.
Genau,
das
denn ist ganz der ETF klar. Ist,
wie 100%
du das investiert. Ja auch von Aktienfonds kennst, klar. Immer 100% ja. Investiert. Aber er hat natürlich einige Spezialitäten zu bieten, was wirklich auffällt. Die meisten ETFs sind ja eben sehr breit diversifiziert. Das ist eurer nicht, sondern die Fokussierung, die ja im aktiven Management ein Kernthema ist, die sieht man auch da. Ihr macht das Ganze mit 25 Aktien. Es sind immer 25 Aktien drin. Und das Spannende ist, sie werden auch nicht ständig hin und her bewegt, sondern wie wir das ja von Indizes kennen, vierteljährlich macht ihr es, glaube ich. Ne? Vierteljährlich schaut ihr euch die Werte an, überprüft, tauscht einige aus, dann sind es wieder 25. Warum ausgerechnet so diese 25? Warum so konzentriert? Und warum dieses, naja, es ist ja nicht aktiv, dieses semi-aktive zu festen Stichtagen. Ist das nicht irgendwie so ein bisschen wischiwaschi? Oder ist das eine Reminiszenz daran, dass der ETF ja ursprünglich mal vom Index herkommt und dass ihr so ein bisschen Index-Style sein wollt?
Wir haben uns sehr gut überlegt, wie diese Philosophie, die wir jetzt zum Abend haben, sich am besten in eine Fondshülle, in einen ETF gießen lässt. Ist es wirklich so, dass wir das glauben, was auch Buffett sagt, pack alle deine Eier in einen Korb und pass verdammt gut auf den auf. Das heißt mit anderen Worten, mach konzentriertes Investieren und verwässer das nicht, weil jede zusätzliche Idee, die nicht zu den Besten gehört, wird eben die Performance nach unten ziehen. Das ist die Ultima Ratio. Dann haben wir uns gefragt, was brauchen wir denn an Minimum, damit wir eben genug Sektoren abbilden können, aber dass wir eben diese Vielzahl der sehr guten Ideen, die wir haben, auch noch reflektiert bekommen. Und da haben wir eben auch einfach modellhaft dran gearbeitet und haben uns gesagt, das sieht eigentlich mit den 25 ziemlich gut aus. Wir haben so um die 100 Titel, die permanent bei uns auf einer Watchlist sitzen. Und dann haben wir vielleicht nochmal so um die 150, die in das Universum passen, wo wir sagen, das sind vielleicht 250 Firmen, die weltweit so gut sind, dass wir uns vorstellen könnten, die kommen irgendwann auch mal auf die Watchlist. Entweder, weil wir noch nicht ganz sicher sind, dass sie alle Kriterien entsprechen weil wir noch nicht das geleistet haben, diese Branche so tief zu verstehen, dass wir uns damit wohlfühlen. Aber wir könnten uns das vorstellen. Und das ist das Universum. Mehr brauchen wir gar nicht. Und dann schauen wir eben, wenn eine Aktie besonders gut gelaufen ist in dem Quartal, ein Oracle, so ist so ein Beispiel, dann geht die eben raus aus dem Index. Und dann ist das eben wieder der Cash, der dann zur Verfügung steht für die Anlage in eine neue Idee. Oder wenn sie immer noch günstig ist, dann bleibt sie auch drinnen. Aber wenn sie gut gelaufen ist, sagen wir mal von 4%, was ja dann typischerweise immer wieder alles auf 4% zum Quartal, dann ist sie von 4,0 auf 4,6 gelaufen. Dann nehmen wir die 0,6 mit und wird wieder auf 4 gesetzt. Und die andere, die von 4 auf 3,4 gelaufen ist, wird wieder auf 4 aufgestockt.
Aber ist das nicht diese ständige Wiederherstellung der Gleichgewichtung so ein bisschen so, um es mit Peter Lynch zu sagen, ihr schneidet dann von den Rosen die Köpfe ab und düngt damit das Unkraut, also zumindest das Relative, weil es gibt ja manche Werte, wenn du die richtig ergreifst, so wie in dem Beispiel von Benjamin Graham, so wie bei dir bei der Tecan, die irgendwie so richtig deine Performance ziehen können. Und wir sehen das ja auch in akademischen Studien, beispielsweise von Bessenbender, dass die langfristige Überrendite der Aktienmärkte gerade mal von 4% der Titel kommt. Alle anderen sind von der Überrendite her ein Nullsummenspiel. Warum immer wieder diese Zurückstufen auf 4?
Also diese Bessenbender-Idee finden wir genau richtig. Deswegen haben wir ja 25. Wir haben eine Money-Management-Philosophie. Wir sagen uns, so wie das beim Value-Investing auch ist, what goes up must come down und umgekehrt. Und da ist es so, dass wir einfach sagen, wir wollen die Vola auch in diesem ETF begrenzt halten. Und das heißt, dass wir eben die Gewichte nicht zu stark ausufern lassen wollen.
Du willst also nicht irgendwann so einen 10% oder 15% Klumpen haben. Kann ja sein. Aktie vervierfacht sich irgendwie. Richtig. Relativ zum Markt hast du 15%.
Ja, und dann hast du das Problem, wenn die dann einfach mal wieder um 6% fällt, das tut einfach sehr weh. Das ist eben das Dilemma, dass die Frage ist, mit wie viel Volatilität kann ein Anleger eigentlich dahin kommen, dass er so eine gute Performance auch am Ende realisiert. Weil das, was bei Peter Lynch ja auch passiert ist, das ist eine sehr hässliche Wahrheit, aber der Fidelity Magellan Fund, kaum ein Anleger hat diese Performance erlebt, weil sie immer zur falschen Zeit gehandelt haben. Ja, also immer auf dem Peak kaufen und wenn es dann runtergeht, schnell raus. Also das ist eine Katastrophe.
Also er hat ja irrwitzige Schwankungen in seiner Strategie gehabt und man musste eigentlich den Fondpreis, war früher einfacher als früher, ja, man hat einfach nicht in die Zeitung geguckt, wo der Fondpreis stand, man musste das eigentlich ignorieren komplett, ja, investieren und vergessen. Die haben es dann gemacht. Ansonsten ist man natürlich durch die Volatilität irgendwann verrückt geworden. Deshalb sagst du, okay, das willst du deinen Anlegern nicht antun in dem ETF, keine allzu großen Klumpen, immer schön wieder alles gleich gemacht, auch wenn das dann am Ende natürlich Performance kostet.
Aber wir haben jetzt auch wir sind nicht erleuchtet, wir haben keine Glaskugel. Wir wissen nur, das sind die guten Ideen. Und auch in dem Gewicht, in dem die da drin sind, erreichen wir damit auf lange Zeit eine zweistellige Performance.
Aber ich muss mich ja auch schon auf euch verlassen, ne? Also wenn ich den Frankfurter Modern Value ETF kaufe, dann bedeutet das ja Vertrauen in euch, in eure Methodik. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sagen kann, okay, da ist jetzt ein regelbasiertes System dahinter, auf eurer Seite sicher, aber das wird ja jetzt nicht im Factsheet, so wie bei einem, was weiß ich, MSCI Momentum Index, weitgehend transparent erklärt, sondern da ist ja schon so ein bisschen Secret Sauce dabei, ne? So richtig transparent ist es
nicht. Wir haben tatsächlich ja einen Index, den wir erstellen, der ist übrigens schon seit fast 5,5 Jahren auf dem Markt. Der nennt sich FRAX, F-R-A-X, der Frankfurter Aktienindex. Und der Index, der stellt diese 25 Titel dar. Wir haben dann eben gebraucht, bis wir überhaupt als Fondsboutique so ein ETF lancieren konnten. Wir brauchten Partner dazu. Und wir haben eben mit Selective einen Indexanbieter gefunden, der gesagt hat, lass mal diskutieren, was die Bedingungen sind dafür, dass wir von euch Inhalte bekommen, wie dieser Index zusammengesetzt werden soll, damit wir das abbilden können und ihr euch dann an dieses Regelwerk halten müsst. Der wird dann auch veröffentlicht.
Also es gibt nämlich so eine Benchmark-Verordnung. Ja, kannst nicht einfach auf jede Entscheidung, dass du morgens aufstehst und sagst, auch heute kaufe ich mal Nvidia und morgen verkaufe ich Amazon, kannst nicht einfach einen Index machen, sondern du brauchst ja schon ein paar Regeln.
So ist es. Und die müssen wir auch einhalten. Und von daher kann, Wen das interessiert, der kann das genau nachvollziehen. Und natürlich als ETF sind wir sowieso transparent und sieht genau, was da auch passiert. Aber unser Ziel ist eben nicht unbedingt so viel dauernd drehen zu müssen, sondern wir haben ja diese wunderbaren Firmen. Nur wenn die mal aus dem Ruder laufen oder, was eben hoffentlich so selten vorkommt wie möglich, doch irgendwas schief geht. Die Zukunft bleibt leider trotz aller tollen Parameter, die wir einsetzen in unserem Research, immer unsicher. Und es kann vom Wettbewerb kommen, von der Regulierung. Management macht doch Fehler, obwohl die so gut sind. Und dann müssen wir uns auch mal von der Idee verabschieden. Und deswegen wird das immer vorkommen, dass mal ein Austausch im Index passiert und meistens eben bewertungsgetrieben. Dann ist das eben etwas, wo wir das auch im Quartal veröffentlichen und sagen, das ging rein, das ging raus und das sind die Gründe.
Das kann man dann auch auf der Website alles nachvollziehen. Da sind auch die 25 Firmen drin. Also theoretisch kann man dann immer, wenn man das alles selber machen möchte,
kann man auch machen.
Sich das auch angucken. Dann kommt man um die Gleichgewichtung vielleicht herum. So macht ihr das Ganze irgendwie für 0,50, glaube ich, ne? im Jahr. Das gibt's jetzt seit Mitte 2022, glaube ich.
Knapp 3,5 Jahre.
Es ist immer so ein Rennen mit dem MSCI World. Ja, ihr wart 2023 deutlich vor dem MSCI World, dann hat der aufgeholt natürlich mit Mag7. Jetzt seid ihr ein bisschen wieder da hinten runtergefallen, aber es ist ein enges Rennen, obwohl ihr ja wirklich ganz andere Werte habt. Also es ist natürlich schon klar, bei 25 Werten, die eben nicht die Top 25 nach Gewichtung im MSCI World sind, sind es eben andere. Aber es verwundert natürlich, wenn man jetzt mal so in die Zusammensetzung schaut, MSCI World stark getrieben natürlich von Technologie, stark getrieben von den USA. Und wenn ich jetzt bei euch reingucke, ich glaube irgendwie der US-Anteil, der liegt gerade mal so bei um die 10%. Und das heißt also 2 oder 3 Werte, je nachdem wie sie sich entwickelt haben. Asien überhaupt nicht. Dafür diese ganze Performance mit Europa gemacht. Ist das doch irgendwie Zweifel am amerikanischen Exzeptionalismus oder sagt ihr einfach, ihr findet in Amerika keine guten Firmen, was ich mir schwer vorstellen kann? Oder ist es, dass ihr sagt, naja, Europa ist für uns so nah, können wir auch viel besser recherchieren, dass ihr deswegen diesen, muss man ja letztendlich sagen, Homebias habt?
Homebias, ja, fast. Nein, es sind sagenhaft gute Firmen in den USA und wir hatten auch in der Vergangenheit viel mehr US-Titel drin. Es wird auch in Zukunft wieder Zeiten geben, wo das der Fall ist. Aber wir sind einfach von der Sicherheitsmarge und der Qualität getrieben. Westliche Industrieländer, das, was wir verstehen. Ich kann kein Japanisch, die Kultur ist mir sehr fremd und deswegen schaue ich es mir nicht an. Chinesische Aktien kommen nicht in Frage für uns. Wenn ich eben heute mein, morgen dein, das will ich nicht. Haben wir jetzt auch schon in Russland erfahren, wie sehr in solchen Firmen, wo Privateigentum nicht sicher ist, und wo die Gemengelage zwischen USA und China so ist, dass ich nicht weiß, wie sich das weiter auswirkt. Warum muss ich das machen für meine Anleger? Das darf jeder privat, wenn er das sieht, sehr gerne selber machen. Würde ich niemals, wenn man treuhänderisch für Dritte das macht, so ein Risiko umarmen. Auch indisch, das ist nichts. Nicht, weil ich nicht verstehe, was da für Chancen sind. Da kennen wir uns nicht aus. Wir lassen das die anderen machen. Müssen wir auch gar nicht, weil die Firmen, die wir investieren, zum Beispiel von wegen US-Aktie, also einer der Firmen, die ich jetzt besucht habe auf dem Weg nach Omaha, ist eine englische Aktie, so wird sie zumindest gesehen, die Firma Ashtead PLC. Ashtead, wichtigste Beteiligung mit dem größten Anteil vom Umsatz, ist die Firma Sunbelt. Sunbelt Rental, die vermieten Baumaschinen, sowohl für den Residential wie auch für den Commercial-Bereich, also für die beiden Bereiche, wo es eben darum geht, ich mache ein Hochhaus oder Tiefbau oder ich mache es eben für mein Eigenheim. Wenn ich eben eine Hebebühne brauche oder einen Bagger, dann steht er am nächsten Tag da. Das ist das Versprechen von Sunbelt. Und jetzt wird Ashtead als englische Firma jetzt im nächsten Jahr sogar sich in Sunbelt umbenennen. Und dann wird es jeder als US-Firma sehen. Aktuell wird die aber bei uns als englische Firma noch ausgewiesen. Ich habe jetzt auf dem Weg nach Omaha eben Sunbelt besuchen können. Wir waren dort vor Ort, haben 3 Stunden uns die Firma mit der Managerin sehr intensiv anschauen können. Super interessante Firma. Und das ist eben jetzt genau so eine Chance, dass ich sage, ich kaufe dann diese Firma. Und da ist es mir wurscht, ob die jetzt gerade mal in England notiert ist, aber das Geschäft in den USA macht. Oder ob ich eben auch Firmen mir anschaue, die meinetwegen in Frankreich sitzen, aber ihr Geschäft in den USA machen, wie unsere Firma bioMérieux, die im Diagnostikbereich, besonders in der Molekulardiagnostik, weltweit marktführend ist mit ihren beiden Produkten BioFire und SpotFire. Das ist einfach sagenhaft gut aufgestellt, familiengeführte Firma, tolle Kultur, sitzt aber zufälligerweise in Frankreich. Dafür kann sie ja nichts. Ja? Genauso habe ich so eine Firma mit Nadia Sorin in Italien. Die sind auch im Diagnostikbereich eben unterwegs, stellen diese Reagenzien her und bringen mit ihren Apparaten eben die Diagnosen für alle möglichen Krankheiten oder eben Stoffe im Blut, die ich gerade detektieren will.
Da komme ich jetzt so ein bisschen auf den Trichter, dass du Gesundheit scheinbar magst. Und gerade so Laborthemen auf größerer Skalierung, dann zum Beispiel eine Danaher und eine Thermo Fisher, das hat ja kräftig auf den Deckel bekommen nach diesem Corona-Boom. Heißt das, dass ihr schon auch davon ausgeht, dass nachdem das jetzt so ein langes Tal ausgebildet hat, dass ihr jetzt eine Diasorin, eine Biomérieux habt, dass jetzt auch so die nächste Welle kommt und dass insgesamt der Healthcare-Sektor Nachholpotenzial hat, auch von der Bewertung her?
Also ich rechne nur nicht unbedingt mit einer Welle, sondern schön, wenn die Welle kommt, aber die nehme ich gerne umsonst mit. Ich gehe einfach von einer Normalisierung aus. Und diese Normalisierung bedeutet halt, dass ich dann 7 oder 8% pro Jahr Umsatzzuwachs als Chance sehe, weil das ist das, was eben wirklich in dem Markt insgesamt drin ist. Und das ist für mich hochattraktiv. Ich habe eben nicht nur zweimal GDP, also Bruttosozialproduktwachstum, sondern ich habe es dreimal, je nachdem, in welches Bruttosozialprodukt schaue, vielleicht sogar viermal. Also ich habe eigentlich einen Markt, einen Sektor, der sich so schön entwickelt, dass man da hingucken muss. Und dann habe ich eben gerne diesen Ansatz, am liebsten sowas wie Spitzhacke und Schaufel für den Gold Rush. Wir haben auch keine Novo Nordisk, die kann ich auch nicht beurteilen. Lass ich einfach sein. Haben wir in der Vergangenheit mal gehabt, haben wir auch leider zu früh verkauft, muss ich sagen. Aber ich kaufe sie auch nicht wieder, weil jetzt eben 17 neue Chinesen und 11 neue Inder alle reingehen in diesen Markt und ich nicht weiß, wie sich eben das entwickeln wird. Aber ich weiß, dass der Gesamtmarkt sich gut entwickeln wird und da gibt es ja auch noch Eli Lilly. Und dann hole ich mir lieber die Produzenten, die Abfüller, die kann ich auch kaufen. Und die sind, genauso wie alles, was aus diesem Covid-Destocking-Cycle gelitten hat, alle einmal durchgereicht worden. Und dort kann man dann schauen, wir haben zum Beispiel in Spanien eine Firma gefunden, die Laboratories Rovi heißen die. Rovi ist die Firma. Richtig spannend, weil die als sogenannte CDMO davon profitieren, dass man eben von den großen Platzhirschen, wie zum Beispiel auch Roche, die auch in diesen Bereich reingehen wird, die müssen eben Produzenten haben und Abfüller, die das dann an den Mann bringen. Die stellen das nicht alles selber her, es ist so viel zu tun. Die müssen auch gar nicht alles in-house machen. Und dann kann man defensiv von diesen Trends profitieren. Und dann ist es wurscht, ob es jetzt eben eine Eli ist oder eine Novo. Hauptsache der Gesamtmarkt bringt das. Und ich brauche das entweder die Anlagen oder eben auch den Abfüller. Und das ist eben dann der defensive Weg.
Fast ein bisschen so wie bei Coca-Cola. Wozu wir ja hier zwei Folgen gemacht haben, nämlich eine zur Mutter Coca-Cola und eine andere zu den Abfüllern, deren Aktien ja in den letzten Jahren besser gelaufen sind als die große Coca-Cola. Also ich muss zugeben, Frank, ich könnte noch Stunden mit dir jetzt über wundervolle Firmen sprechen. Und bevor ich dich gleich nochmal um einen allerletzten, ja, ich sag mal Impuls bitte, was du gerade wundervoll findest, noch eine Geschichte, wenn wir über Europa sprechen. Leiden diese wundervollen Firmen nicht darunter, dass Europa sich mit diesem Aufbruch ziemlich schwer tut, dass es vielfach ja droht, zerrieben zu werden in diesem Ringen zwischen den USA und China? Und macht dir das nicht manchmal Angst, dass wir hier in Europa so ein ja wirtschaftsfeindliches Klima haben durch Regulierung und teilweise auch wirklich durch offene Narrative, wenn wir uns anschauen, was hier so im linken Spektrum läuft oder auch in Frankreich diese neue Front Populaire?
Das schmeckt mir nicht, weil das schafft nicht Arbeitsplätze und damit die Chancen, sich gut zu entwickeln, schafft auch kein Steuereinkommen. Wie will ich denn dann was umverteilen, wenn ich es nicht erwirtschafte? Das sind eben Dinge, die mir nicht schmecken. Aber die gute Nachricht ist, es gibt ganz viele Firmen, die einfach sich anpassen. Es gibt super viele Familien und Eigentümer mit einer tollen Kultur, die sagen, wenn ich es hier nicht finde, dann muss ich es halt woanders machen. Und genau das tun die. Die haben auch für die Zölle von Trump eben Wege gefunden und haben gesagt, naja, dann produziere ich halt nicht hier, sondern ich produziere da. Oder ich setze es da zusammen. Und dann habe ich einen Weg, um trotzdem reinzukommen. Deswegen haut das auch nicht so stark durch. Die Kreativität der Menschen und der vielen Leute, die eben unternehmerisch aktiv sind und die richtig guten Kulturen haben, das ist das, was wir suchen zum co-investieren, weil mit dem Investment in eine Aktie werde ich Mitunternehmer. Ich bin eben an diesem unternehmerischen Kapital beteiligt und der arbeitet für mich und ich stelle ihm mein Risikokapital zur Verfügung und bin eben im Miteigentum an dieser Firma. Das ist ein ganz tolles Konzept, was es da als Chance gibt. Und das ist eben etwas, selbst in solchen Zeiten, wo wir ja nicht jetzt erst heute diesen Stillstand haben, auch eine Staatsquote von 62,5% in Frankreich, das ist eine Katastrophe. Es wird aber auch, das ist die gute Chance in der Demokratie, eben politisch dann auch mal ein bisschen am Gebälk gerüttelt und dann muss jemand darauf eine Antwort finden. Es dauert mir halt viel zu lang. Der Unternehmer, der ist da viel schneller, der findet die Antwort. Deswegen bin ich auch kein Politiker geworden, sondern Value Investor.
Co-Unternehmer.
So ist das, genau.
Und jetzt, also wir haben ja eine ganze Reihe von Namen und Firmen jetzt einfach mal so, ja, für die Watchlist mitbekommen. Man kann sich dein Factsheet angucken vom Frankfurter Aktienfonds von Stiftung. Man kann die volle Zusammensetzung des Frankfurter Modern Value ETF im Internet schauen. Auch natürlich bei Just ETF ist es dann natürlich auch drin. Jetzt so zum Abschluss vielleicht noch ein cooler Investment Case, so irgendwas, was man jetzt nicht unbedingt im Mainstream hat.
Ich komme da mal mit einem Nebenwert, der auch teilweise im Frankfurter Aktienfonds für Stiftung jetzt wieder für eine schwache Performance temporär gesorgt hat. Ich weiß, dass das etwas ist, wo man auch Geduld braucht. Es ist eher eine Firma, die aufgrund ihres Projektgeschäfts die Qualität hat wie eine wunderbare Firma, aber leider auch von dem politischen Prozess in der Vergangenheit bestraft wurde. Jetzt aber sieht das ziemlich vielversprechend aus. Das ist die Firma Secunet. Es ist im Bereich Cybersecurity für die Stufe geheim ein Quasi-Monopol. Es gibt dort keinen Wettbewerb. Und da ist jetzt vor kurzem auf LinkedIn, habe ich was bemerkt, was ich sehr, sehr interessant finde. Es ist tatsächlich so, dass Secunet ausgezeichnet wurde für ihre Innovation, für die sichere Cloud. Man soll es ja kaum glauben, wir haben einen neuen Digitalminister und das bewegt sich tatsächlich was. Also es gibt dort echte Hoffnung. Jetzt nicht nur das Fiskalpaket, sondern diese Firma könnte davon profitieren, dass eben so lange nichts passiert ist. Und wir jetzt tatsächlich auch auf dem Handy eine App bekommen werden, wo es eben darum geht, dass ich den Perso gar nicht mehr mittragen muss. Das ist ein EU-weites Bestreben. Und die quasi Fraud Detection, die Deepfake Detection, die wird auch von Secunet gemacht. Das ist nicht nur jetzt für das Verschlüsseln von Inhalten im Auswärtigen Amt, im Kanzleramt, auch bei der Bundeswehr. Das ist ein Cybersecurity, sehr, sehr gute, eigentümergeführte Familie Mitschko-Kolande steht dahinter. Eine sehr gute Firma, wo jetzt dadurch, dass Nvidia denen einen Preis vergeben hat.
Da muss die Aktie doch sofort irgendwie 40% zugelegt haben, ne? Wenn ja, Nvidia irgendwo auftaucht, ja.
Wäre doch eine gute Idee, aber hat sie nicht. Weil die gute Nachricht ist, vielleicht feiern die das noch demnächst, aber auf dem LinkedIn-Profil kann man das nachvollziehen. Sie haben den Cyber Innovator Award 2025 bekommen für ihre Cloud-Lösung, die sie zusammen mit Hewlett Packard Enterprises und Nvidia machen. Von Nvidia an die vergeben. Bewegt sich noch nicht. Aber wer die Geduld hat zu warten, bis aus diesem Fiskalpaket die Budgets über die Ausschreibung ankommen, und ich warne jemand, der sagt, das muss ja dann sofort passieren. Im politischen Umfeld dauert das. Aber die Sicherheit ist sehr hoch, weil die Bedrohungslage ist da. Die Ausschreibungen werden laufen. Ab nächsten Jahr sollten dort wirklich schöne Umsätze kommen. Und dann kann die Aktie, die jetzt eben unter 200 hängt, die war schon mal bei 600, kann sich durchaus wieder gut entwickeln. Das ist so ein Ding, wo ich auch sage, wunderbare Firma. Leider durch die Ampel gab es keine Budgets, da ist nichts passiert. Das ist eben so das Problem, wo ich gerade das, was wir davor hatten, das politische Element, was einen frustriert, wo man sieht, der Bedarf ist da, das Produkt ist da, die kriegen die Aufträge nicht. Jetzt sieht's anders aus und das könnte uns dann auch wieder gut tun. Und die haben wir übrigens noch im Frankfurter Aktienfonds für Stiftung. Im ETF leider nicht, dafür ist sie zu illiquide, aber ich finde die sehr interessant.
Genau, das auch wie alles hier, keine Anlageberatung, keine Empfehlung. Einfach aus der Praxis des Fondsmanagers, nicht nur in der Theorie, sondern dazu wirklich konkrete Investment Cases, die du dir ja vielleicht mal näher anschauen möchtest. Do your own research, das ist die Devise.
I'm talking my own book,
genau,
nichts vergessen.
Als Privatanlegerinnen und Privatanleger haben wir da einen Vorteil. Wir sind nicht so auf die Größenthemen angewiesen, Frank. Wir hätten noch lange sprechen können. Wir werden das wiederholen. Vielen Dank für die Offenheit. Auch du hast ja auch über die Schwierigkeiten dieses Kulturwandels gesprochen, was das für dich mit sich gebracht hat, vom klassischen Value Investor zum Modern Value Investor zu werden. Ich hoffe, du konntest eine ganze Menge mitnehmen aus diesem Gespräch. Wenn es dir gefallen hat, dann sag's gerne weiter, gib uns Sterne, schreib uns eine Bewertung und natürlich schreib uns auch, was dich sonst interessiert an Themen, wen wir als Gast einladen sollen, per E-Mail an podcast@scalable.capital oder in den sozialen Netzwerken an Scalable Capital Instagram oder direkt an mich @cwröhl. Danke, dass du dabei warst und Frank, vielen Dank für deinen Besuch hier in Berlin. Für heute, tschüss.